What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Robert, herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
Aufgeregt, ja.
Du bist aufgeregt? Ja. Ich bin auch noch jede Folge aufgeregt.
Das glaube ich dir nicht.
Doch, ist wirklich so. Also trotzdem es jetzt an den 2 Tagen 15 sind, ja. Nach dir sind es noch 3, dann ist diese Challenge sozusagen Live-Goal, Podcast-Challenge
kriegst du,
auch.
Kriegst du so ein Marathon-Abzeichen?
Ich bekomme das Bundesverdienstkreuz.
Oh, das finde ich gut,
ja. Es ist für Podcast noch nie vergeben worden. Ich finde, an der Stelle ist durchaus berechtigt.
Ja, ja.
Aber noch bin ich auf so einem Euphorie-Flow, also von daher brüssel ich wahrscheinlich erst heute Abend zusammen.
Ja.
Du, ich freue mich mega. Ich habe schon eine ganze Zeit lang, wie soll ich sagen, irgendwie beobachtet, was ihr so treibt. Viel auch von dir gesehen, auch einige, Sessions selber mal mitgemacht. Ich glaube, beim GWA hast du auch mal eine Session gegeben zum Thema, wie ihr die Tools einsetzt, was ihr macht. Und habe dann gedacht, Mensch, Robert, du bist ohnehin hier auf Panels unterwegs. Lass uns auf jeden Fall mal über das Thema AI Use Cases sprechen.
Ja.
Bevor wir das aber tun und so einen richtig harten Tech-Talk dazu machen, würde ich eigentlich viel lieber...
Haben wir heute richtig Bock drauf.
Haben wir Bock drauf, oder? Wir und die Leute, würde ich sagen, nicht. Deswegen starten wir mit was ganz anderem. Du hast mir nämlich bei unserem Gespräch, was wir dazu hatten, erzählt, dass du gerade das neueste Buch von Harari liest oder gelesen hast. Hast du
uns immer noch lese. Ich habe es immer noch nicht ausgelesen. Ich hab dir das auch gebeichtet, dass ich das als Hörbuch höre. Und wenn ich gerade keine Einschlafstörung habe, dann dauert das eine Weile, bis ich mit 15 Stunden durch bin.
Hast du recht. Bei welcher bist du jetzt ungefähr?
Ich bin, glaube ich, Kapitel 5.
Okay. Und erzähl mal ein bisschen, weil das dreht sich ja logischerweise, das macht er ja immer clever, die jeweiligen Entwicklungen der Menschheit. Und ich glaube, AI ist natürlich die Entwicklung, wo wir gerade erst am Anfang stehen. Ja. Was sind so die Kernthesen von Harari oder was hat dich vielleicht auch beeindruckt oder nachhaltig beschäftigt?
Wenn man in der Werbung ist, Harari zu lesen, ist ja so ein bisschen so ein Selbstzweck, weil er ja schon in Sapiens, ich glaube, das bekannteste oder erste Buch von ihm, zumindest oder das, was ich als erstes von ihm gelesen habe, weil er dort die These aufstellt, dass was Menschen von Tieren unterscheidet, ist die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, die sie nicht sehen. Also zu glauben. Also eine Vorstellung von zu haben, was nicht da ist. Was man bei Kindern, bei Babys kennt, vor 6 Monaten, dass sie diese Objektpermanenz noch nicht erlernt haben. Und dass man halt Peekaboo machen kann. Und dann hält man sich das Gesicht zu. Und dann schreien sie und dann öffnet man die Hände wieder, nimmt die vom Gesicht und dann sind sie wieder da und sie so, wow, krass, was ging hier? Also diese Objektpermanenz, die Menschen lernen, sich etwas vorzustellen, zu wissen, dass etwas da ist, zu glauben, dass etwas da ist, obwohl man es gar nicht mehr sieht, das ist eine menschliche Eigenschaft. Und ich weiß nicht, ob ich da philosophisch korrekt bin, aber ich glaube, er sieht Menschen auch nur als eine Art Tier an. Also es ist jetzt nichts Göttliches oder irgendwas anderes, sondern es ist eine Tierform und das Besondere dieses Tieres Mensch ist, sich das vorzustellen. Und daraus leitet er ab und hat entwickelt, dass das Tollste, was Menschen haben können, ist, sich zu organisieren und Strukturen zu liefern. Und der einzige Weg, sich zu strukturieren, ist nicht, und das erklärt in diesem Buch Nexus, in dem neuen Buch, ist nicht über Informationen, sondern ist über Storytelling. Also Geschichten, an die man gemeinsam glaubt. Und er beschreibt das an Religion selber. Also was ist so das Core-Narrative von bestimmten Religionen. Also bei den Juden ist das der Auszug aus Ägypten, wo der so möglicherweise wissenschaftlich bewiesen nie stattgefunden hat, ist das Core-Narrative, was alle Juden zu Juden macht. Und so ist das bei vielen anderen Sachen. Und dieses Storytelling ist das eigentliche Organisationsmittel, um Menschen zusammenzubringen, um Menschen in eine Zusammenarbeit zu führen. Und der unterscheidet dann, und das ist auch in Sapien dann so, er unterscheidet dann die verschiedenen Menschenarten und sagt, das ist halt, was der Homo sapiens geschafft hat. Und die Neandertaler, obwohl die stärker waren als wir und größere Gehirne hatten als wir, eben nicht geschafft haben, sich so gemeinsam zu organisieren. Und das Besondere, was ich, also die, ohne jetzt so einen Literaturpodcast auszumachen,
Aber doch, könnten wir eigentlich mal
aber das Sondersendung aber das Besondere, machen.
Mir gefällt es.
Das Besondere an dem Buch Nexus war jetzt für mich, er hat in vergangenen Büchern hat er gar keinen skeptischen Blick auf Technologie, weil das ja etwas Urmenschliches ist. Und er hat jetzt in diesem Buch hat er, ist AI sofort eine Drohkulisse. Und das ist nachvollziehbar, weil in künstlicher Intelligenz, was vielleicht ja auch ein falscher Freund ist, wenn man das Intelligenz nennt, also jetzt aus Software-Ingenieur-PR-Sicht, ist es ein voll guter Begriff. Immer wenn ich Software produziere, möchte ich sie natürlich Intelligence nennen, weil das ist so das höchste Maß, was wir Menschen zuschreiben an Leistungsfähigkeit. Am Ende ist es halt Software. Software, Software, Software. Die kann halt irgendwas und daran ist sie vielleicht gut oder schneller, aber sie ist halt Software. Und das, was er, dieses Negative, und das ist eher mein Gefühl, ich glaube, er sagt das so nicht. Wie gesagt, ich bin ja auf Köpfe der Wirbel. Ich glaube, er sagt das so nicht. Aber er sieht diese Blackbox, also das Trainieren von AI, in das niemand mehr reingucken kann. Also wir, du und ich, wir dürfen ja nicht reingucken in das Training von OpenAI und wir wissen nicht, wie jetzt ChatGPT trainiert ist, auf welchen Daten sind. Möglicherweise gibt es da Gründe, die in die Copyright-Richtung sind, warum wir das nicht wissen sollen, um sich zu schützen und so. Und genauso ist es bei anderen AIs. Also es gibt einen Kern von AI, der sagt, naja, irgendwie sind wir jetzt fertig mit dem Training, das ist eine Blackbox, da kommt links was rein, ein Prompt, ein Befehl, ein Input, da kommt rechts was raus, was in der Blackbox drin ist, mit deinem Befehl dazu ist dann das Ergebnis, ob es Bild ist, ob es Audio, ob es Video ist. Und er kritisiert das als ein totalitäres, oder mein Blick ist, er sieht das ein bisschen als ein totalitäres Stück Technik, weil du nicht mehr reingucken kannst, weil du es nicht mehr kontrollieren kannst, weil es sich verselbstständigen kann. Und das ist, und ich glaube, das ist halt sehr, das ist halt nicht der Stand von AI, den wir sozusagen heute haben, mit ein bisschen Midjourney und ein bisschen Flux und ein bisschen, weiß nicht, dass wir alle irgendwie in ComfyUI ein bisschen rumfummeln können, sondern das ist eigentlich eher die Beschreibung einer Zukunft, die große, wahrscheinlich die größte Venture-Capital-Wette ist, die jemals gemacht wurde.
Auf jeden Fall viele, viele Milliarden.
Viele, viele hunderte Milliarden, die gerade in OpenAI, die in Anthropic, die in Ilias Keskevas, Superintelligence reingehen. Und die natürlich, diese Milliarden kommen ja nicht, damit wir alle ein bisschen Bilder prompten können oder irgendwie ein bisschen Content kreieren können, sondern die große Wette ist natürlich, dass wir eine generelle, allgemeine künstliche Intelligenz entwickeln, eine AGI. Und das ist möglicherweise die letzte Erfindung der Menschheit. Also im Sinne von, was kann es Größeres geben, wenn man mal so Talks von Ilias Keskeva oder anderen anguckt. Ilias Keskeva war ehemals der Chief Science Officer von OpenAI. Der hat sich dann nicht mehr so gut mit den anderen verstanden und hat jetzt seine, wie gesagt, Safe Superintelligence. Und es geht darum, dann, also alle neue Erfindungen von dieser neuen Super-AI, die nichts anderes kann als Reasoning, also darüber nachdenken, was passiert und selbst reflektieren, worum es geht, die denkt sich dann auch alles selber aus. Also ein schönes Beispiel ist halt, ja, und so, and then you tell the AGI to be a doctor. And then this doctor will have all the knowledge and all the knowledge no doctor in the world can have in the moment is capitalized in this one single point of truth in this AGI you told to be a doctor. Und du siehst halt, oh, wait a minute, das ist halt alles auf einmal, ich sag einfach diesem Ding jetzt, bist du auch ein Arzt und dann bist du auch ein Werber und dann bist du auch ein Hedgefundmanager und dann bist du ein Business Planer. Das heißt, alle neuen Geschäftsmodelle werden auch wieder von AI erfunden sein. Alle sozusagen Mitarbeiter sind möglicherweise menschlich in einer starken Mischung mit Co-Pilotisierung ihrer dessen. Das heißt, wenn man diese Wette und das Kapital, was darin gebunden ist, zu Ende denkt, kommt man natürlich auf eine sehr totalitäre Drohkulisse. Insofern ist es nachvollziehbar, aber ich war trotzdem sozusagen mit dem Stand, was wir jetzt haben, und die Wette ist ja noch nicht aufgegangen, und vielleicht geht sie nie auf, vielleicht haben wir nie Singularity, vielleicht bleibt es alles so und wir benutzen einfach immer nur noch bessere Video- und Bildergeneratoren. Das hat mich, also das fand ich neu, weil normalerweise in der Philosophie, Technologie, das ist ja etwas Kontextabhängiges. Das ist ja selber weder gut noch böse, sondern je nachdem, in welche Richtung ich das Messer halte. Da bin ich jetzt, kann ich jetzt nicht mehr spoilern. Ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht.
Du weißt nicht, wie es ausgeht, ja. Aber jetzt ist es auf jeden Fall ein Grund. Ich habe es mir auf jeden Fall nach unserem Gespräch bestellt,
ja.
Weil ich es total interessant finde, ja. Irgendwie diese Reise fortzusetzen.
Ja.
Wie war denn deine ganz persönliche AI-Reise als Kreativer so? Ich meine, jetzt ist das Ding irgendwie bei 2 Jahre am Start.
Ja.
Was sind vielleicht auch bei dir so Lernkurven, Erkenntnisgewinne, ja. Ja. Sachen, die du jetzt ganz anders siehst als vielleicht noch ja. vor einem Jahr? Das fände ich total interessant. Erzähl mal ein bisschen.
Ich bin ja so ein Mixed Breed. Ich bin ja Wirtschaftsingenieur. Also ich habe sozusagen, ich bin möglicherweise, wenn es in die Exzellenz der Kreation geht, manchmal viel zu sehr in die Technik verliebt als in die Idee. Und ich habe sozusagen das an mir selbst versucht, als auch sozusagen in Teams und Organisationen, die ich mithelfen konnte, aufzubauen, immer versucht, genau das zusammenzubringen. Wie kann dieses Diktat von, und ich nenne es Diktat, um sozusagen jetzt ein bisschen eine Spannung aufzubauen, dieses Diktat von Idee und Kreation eigentlich mit dem zusammengehen, was Technologie ist. Und ich finde persönlich, wir als Agenturen, wir haben das eigentlich nie so richtig gelöst. Also ich bin so 2000 in die Agenturwelt reingekommen, in eine Digitalagentur. Und wir haben halt viel rumgespielt und wir haben Dinge erschaffen und wir haben digital gemacht und konnten neue Sachen ausprobieren. Und irgendwann, also wenn man heutzutage jemanden fragt, ja, was machst du? Ja, ich suche jemanden für digital, für irgendwas, wird er wahrscheinlich jemanden suchen, der soziale Kanäle benutzen kann. Der irgendwie sich mit KPIs auskennt, der entweder sehr, sehr native ist in bestimmten Channels, ob es jetzt irgendwie TikTok, Insta oder Reddit ist und diese versteht. Aber wir haben irgendwie das übersprungen, wirklich wieder über Technologie nachzudenken und Technologie zum Teil unserer kreativen Idee zu machen. Und nicht zu sagen, ja, Technologie ist das Ding, ich kann das aber nicht fühlen, sondern ich kann das halt fühlen. Also
meine Technologie war eigentlich eher so ein Vehikel.
Genau, ist ein
integraler Bestandteil und, der Idee.
Und wir haben das und es gab mal so eine Kohorte, die Berufszeitung Konzepter oder Concept Creative haben, von denen es natürlich immer noch welche in der Agentur gibt, deren Job war zu sagen, ja, wie kann ich jetzt the newest touch tech zum Teil eine Idee machen? Und manchmal kommt man in die Falle oder trappt man in die Falle, dass man missversteht, dass eine neue Technologie, weiß nicht, Web3 oder irgendwas, dass die neue Technologie die Idee ist, sondern ich muss es natürlich immer noch versuchen zu schaffen, zusammenzubinden und was Neues zu kreieren. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, vor denen wir Agenturen widerstehen, weil es jetzt wieder die Möglichkeit gibt, durch Technologie Menschen sich anfühlen lassen zu können. Und es gibt ja, also vielleicht anfangen, ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen, im Juni hat ein Freelance-Programmierer, der heißt Nolan Royals oder Royals Nolan, irgendwie so. Der hat ein Tool entwickelt oder eine Website gebaut, die heißt 1 Million Checkboxes. 1 Million Checkboxes gab es seit 2 Wochen lang. Und das war eine Website, auf der gab es 1 Million Checkboxes. Die waren aber so geschaltet, dass die live waren. Das heißt, ich habe die Checkboxes gesehen, konnte einen auslösen. Du bist auch in dem Moment in Realtime raufgegangen, konntest den wieder ausmachen. Habe ich das gesehen, habe ich den wieder angemacht. Habe ich den wieder ausgemacht. Und das aber auf 1 Million Checkboxes ist natürlich eigentlich schon wieder ein Bild. Ne? Das sind eigentlich wieder Pixel von etwas, was du miteinander verbinden kannst. Oder wenn du dir 8 Checkboxes nimmst, sind das halt 8 Bit, die wieder ein Byte geben. Du kannst damit auch wieder programmieren. Und das ging halt ballistik. Die Leute haben, also da, es wurden irgendwie 600 Millionen Checkboxes an- und ausgefallen. Und das ist ja richtig dumm. Und das Leute haben so, ja, tagging all the Checkboxes. Und Leute haben das halt gemacht. Und Leute haben dann halt sogar durch den Code, durch diese Bits, wieder neue Bilder gemalt, die dann nur sichtbar waren, wenn du dann in den Code, also in die ASCII-Sachen reingeguckt hast. Das hat er 2 Wochen lang gemacht und ist relativ teuer, weil das in Realtime mit dem Server geht und es wurden dann immer mehr und er hat das irgendwie abgeschaltet. Und das ist so ein Beispiel, wo du merkst, dass in der Idee, dass Menschen zusammenkommen und du gibst ihnen gemeinsam die Möglichkeit, miteinander zu interagieren, klar, mit Technologie, dass dann etwas entsteht, dass du halt prosoziale Verhaltensweisen hast, dass Leute merken, ach, dem wird immer sozusagen, einer macht das an, der andere macht das aus. Leute haben Bots geschrieben und haben dann irgendwie dafür gesorgt, dass immer, wenn jemand einen ausschaltet, es wieder anmacht. Und also man merkt, dass es so einfach ist, dass Technologie nicht auserzählt ist als Storytelling, sondern man ein Gefühl dazu hat, genauso wie man ein Gefühl hat zu, ob man jetzt lieber Android oder iOS mag, wie die Buttons aussehen, wie sich das anfühlt. Und genau das ist eigentlich auch eine Chance, das für Marken zu kapitalisieren, diese Technologie, und Marken dabei zu helfen, eigentlich ihre Konsumentinnen, ihre Fans, ihre Communities zu enablen, mit ihnen gemeinsam zu spielen. Was man vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren UGC genannt hat, wird jetzt halt viel einfacher, das dann mit, weiß nicht, mit Gen AI zu verbinden und zu sagen, ja, mach doch mal. Wir haben Anfang letztes Jahres haben wir eine Kampagne zusammen mit den Kolleginnen von Hyundai und einer anderen Jungformatagentur Neckar zusammen gemacht, wo wir eine Autokampagne gemacht haben, die nicht von einer Agentur, sondern von allen ihren Konsumentinnen gemacht wurden, wo mit jedem Bild die Geschichte, die Kampagne größer wurde, dass ich mir jetzt auch den Hyundai Santa Fe vor meine Einfahrt prompte. Und dann waren es halt nicht nur Einfahrten, sondern Fantasiewelten, dorthin, wo ich hin möchte mit diesem Auto. Und das sind natürlich auf einmal Bilder geworden, die niemals entstanden werden als Teil einer Kampagne. Aber das sind Bilder geworden, in denen immer das Produkt die Story gemacht hat, zusammen mit den Menschen. Und es wäre nie möglich gewesen, hätte es dieses Tool, was wir gebaut haben, dieses Gen AI-Tool, diesen Bildgenerator nicht gegeben.
Das heißt, wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Frage der Reise und des Erkenntnisgewinns, dann ist es eigentlich, so wie du es beschrieben hast, so am Anfang hat man AI wahrgenommen als etwas, was da draußen steht. Es ist das Diktat der Idee und es geht eigentlich darum, wie kann AI mir helfen, diese Idee jetzt cooler, schneller, ja, wie auch immer zu machen.
Ja.
Oder als Copywriter plötzlich auch Arter zu sein und
ja,
so.
Ja.
Und deine These ist eigentlich, diese Technologie und damit auch Gen AI letztlich auch zum Kern der Idee zu machen oder zumindest mit der Idee verschmelzen zu lassen,
ja,
damit
ja,
wir dann dazu kommen, nicht nur das, was wir heute tun, besser, schneller, noch kreativer zu machen,
ja,
sondern zu vollkommen anderen
Ergebnissen,
Ideen, ja, Ergebnissen, ja, Produkten, ja, vielleicht, ja, am Ende, ja, auch zu kommen, oder?
Du hast dann in jeder, wir hatten das im Vorgespräch kurz angesprochen, du hast ja in jeder Medienform hast du ja meistens auch, entwickelst du ein neues Format. Und ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Konsens gibt, was immer die neuen Formate sind. In der Fotografie war das neue Format, was nur durch die Fotografie möglich war, die Doppelbelichtung, würde ich jetzt sagen. Weil irgendjemand hat einen Fehler gemacht, hat das Papier zweimal hingehalten und dann war auf einmal auf dem gleichen Negativ, hat sich das verschoben und dann war das sozusagen nochmal belichtet, weil ich den Film nicht weitergezogen habe. Also den analogen Film, also richtig lange her. Ich würde sagen, in Zeiten der 2000er HTML, JavaScript, hat irgendjemand diesen Fehler gemacht und hat mit JavaScript wollte Bilder bewegen, haben sich Bilder mit unterschiedlicher Geschwindigkeit beim Scrollen verändert. Das wurde dann zum Scrollytelling, dass man halt so Parallax-Effekte hatte. War sozusagen auch eine Erfindung, die es so noch nie in dieser Form gab. Bestimmt irgendwo in der Geschichte, aber sozusagen so in der Massenanwendung auch noch nie in dieser Form. Und ich glaube, dass es jetzt an uns ist, jetzt nicht, weil wir Künstler sind, sondern weil wir die Möglichkeit haben, weil wir so viel wissen. Wir wissen so viel, wie Produkte funktionieren. Wir wissen so viel, wie Produkte schön aussehen, wie man sie inszeniert, wie ein SUV besser darzustellen fotografiert werden soll als ein Cabrio. Wie Menschen funktionieren, dass Menschen natürlich eigentlich es viel mehr Dinge gibt, die uns vereinen, als auch uns trennen, weil wir alle geliebt werden wollen und aber auch lieben wollen. Und diese Insights, diese menschlichen Insights miteinander zu verbinden mit der Technologie, die uns jetzt zur Verfügung steht, ich glaube, das ist halt eine wahnsinnige Chance und dass wir gerade einfach den geilsten Job haben der Welt, wenn wir es halt machen.
Mhm, ja, absolut, hast du recht. Habt ihr denn bei Jungformat, also Creators bist du ja noch, ja. Jungformat Creators, habt ihr da richtige Creative Tech Spezialisten?
Ja.
Oder, also ich weiß nur, ne, wenn man sozusagen da so Nachwuchs suchte, dann ist man früher immer zu Miami Ed School gegangen, weil es da mal hieß, da kommen sozusagen diese hybriden Menschen hier, die Idee, aber immer im Tech, nicht nur Erfüllungsgehilfe.
Ja.
Wie geht ihr da vor oder wie sind vielleicht auch die Skills oder die Crafts, die ihr habt, dadurch verändert? Oder der Prozess der Ideenfindung?
Ja, die, ich glaube, dass es je nach Organisationseinheit wahnsinnig heterogen. Bei uns bei den Creators bin ich den Weg gegangen, eigentlich nicht diese Hybride zu erzeugen, sondern ich habe gesagt, ich stelle halt nur Machine Learning Engineers ein. Also sozusagen wir haben einen Technical Director, der einfach alles bauen kann. Wir haben den Chef von Machine Learning, der ist halt PhD Machine Learning. So, das ist halt nichts, das ist sozusagen nicht autodidaktisch erworben, was auch super toll sein kann und was dich sehr weit bringt und auch einen bestimmten Einblick hat. Aber wir haben wirklich reinrassige Software-Engineers und Machine Learning-Engineers. Das heißt, die haben auch bei uns keine fancy Titel wie Prompt Artist oder so, sondern das sind einfach Machine Learning Engineers, so wie das auch bei Startups oder in Konzernen genauso ist, also das, was sie studiert haben. Und ich bringe die dann mit Kreativen zusammen, die dann gemeinsam die Idee entwickeln. Und das ist vielleicht so die Magic Sauce. Wie kann man Menschen zusammen in eine Richtung bringen und gemeinsam sie anspitzen, mit dem, was sie toll finden, warum sie jetzt gerade hier sind, was wirklich ihr Ziel ist, was sie bauen wollen, dass sie dann gemeinsam das entwickeln, was zu dem der Einzelne nie in der Lage gewesen wäre.
Verstehen die sich? Also geht das gut zusammen?
Das ist halt so ein, das ist so ein Love-Hate-Ding, ne? Ich habe super coole Kolleginnen, die sehr, sehr witzig sind und sich auch gegenseitig dann auf die Schippe nehmen. Und das funktioniert super. Es braucht halt manchmal eine Klarheit in der Sache, wo man sagt, na okay, lass uns jetzt genau das machen. Aber sobald man sich dann auf irgendetwas geeinigt hat, dann entwickelt man dann gemeinsam das Produkt oder die Features zueinander und dann ist es halt super gut, dass der eine weiß, was jetzt einfach gerade die coolste Technologie, die es vor 2 Wochen noch nicht gegeben hat und der andere aber eine Idee hat, was würde sich gut anfühlen und wie kann man halt Menschen begeistern.
Mhm. Ihr habt ja in den letzten Monaten, soweit ich das überblicken konnte, ja auch so ein paar, nehmen wir es mal, AI-Drops gehabt.
Ja.
Also tatsächlich eben Produkte, die jenseits von, wir können jetzt Bilder generieren mit, weiß ich nicht, Midjourney oder Stable Diffusion. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über die Art der Produkte, die da rausfallen können, wenn sozusagen die Engineers mit den Kreativen zusammenarbeiten.
Ja, wir haben irgendwann für uns die Nuss geknackt, dass es sehr, sehr einfach ist, produktakkurate Creative Machines zu kreieren, die vor allen Dingen intern bei Kunden benutzt werden, dass man sagen kann, ich kann irgendwie mit dieser Software, mit dieser Brand AI Software weiß nicht, tausende Bilder kreieren, die halt genau dem entsprechen, wie das Produkt aussieht, für den jeweiligen Markt in der jeweiligen Sprache. Aber wir hatten immer das Gefühl, naja, aber ist da nicht eigentlich noch mehr in der Benutzung mit den Menschen drin? Und wir haben für eine Party letztes Jahr angefangen, für eine Halloween-Party, dieser Insight, ja, du machst eine Halloween-Party, dann kommt bestimmt irgendein Halodri ohne irgendeine Verkleidung. Und es ist eigentlich ist eher der Horror. Eigentlich haben alle sozusagen alle Party gestern so, ja, es ist, ey, das war jetzt die schlimmste Verkleidung, die du dir aussuchen konntest. Ja, ich bin Normie. Und haben gesagt, naja, so, und was kann man denn daraus machen? Und haben dann eine Pipeline, eine Tour entwickelt, in dem man sich selber verändern kann. Und wenn wir jetzt zurückgehen über, was ist möglicherweise in der AI, was ist vielleicht das Neue, was wir erfinden können, was ist die Doppelbelichtung von AI, dann ist es vielleicht die Pipeline selbst oder die Software, die ich so schnell bauen kann, dass ich noch nie so schnell Dinge, Software bauen kann in einer Form, so customized auf einem, für ein Event hin, und ich kann sie dann wieder wegwerfen, und das hat mich jetzt keine 6 Monate Zeit gekostet. Und das haben wir gemacht, und das ging, also es war einfach ein Image-to-Image-Generator. Du bist mit deinem Bild rein und dann konntest du dich prompten und bist dann irgendwie als Nosferatu wieder rausgefahren. Und die Leute hatten mega Spaß daran, was natürlich auch urmenschlich ist, weil Menschen wahnsinnig gerne sich selber angucken. Ein bisschen zu lange im Spiegel manchmal. Aber natürlich ist da viel in dem eigenen Bild drin, und man auch bis, egal in welchem Alter, immer wieder sich selber anguckt und versucht, sich selber zu sehen, sich zu erkennen darin. Und wenn man sich dann verändert und wieder erkennen kann, ist das irgendwie so ein stranger Lustgewinn, an dem man selber Spaß hat. Und das hat halt in 36 Stunden, als wir das eröffnet hatten, hatten halt 40.000 Bilder damit generiert. Also es war dann irgendwann so, wie viel Serverkosten haben wir jetzt denn gerade da drauf? Das ist der Moment, wo man merkt, dass Leute Spaß daran haben, wenn man ihnen etwas gibt. Und so haben wir dann weitergemacht. Anlässlich des Weltfrauentages haben wir gesagt, naja, was eigentlich das, was nur Frauen für sich irgendwie wahrnehmen, Mansplaining. Also haben wir einen Mansplainer nur für Männer gemacht. Damit die dann auch mal, wir hatten so einen sehr schönen Guru-Mansplainer entwickelt, der mit dir gesprochen hat. Und der hat dir noch so ein bisschen so Weisheiten gegeben, du konntest dir was fragen. Wir haben den ein bisschen antrainiert. Dem LM so ein Langzeitgedächtnis gegeben, so ein Rack, wo du halt Daten reingeben kannst, und hatten ganz viele Studien dort reingelegt. Das heißt, der war halt richtig schlau. Aber die Art, wie er dir das präsentiert hat, war halt sehr professionell herablassend, in einer Art und Weise, dass er irgendwie immer viel besser aussieht als das, was du denn erfahren hast. Und die Leute fanden das halt auch wahnsinnig cool und haben das geliebt. Und hatten letztens zum Esperanto Day haben wir uns gefragt, Esperanto ist ja eine gescheiterte Sprache, obwohl die Idee so groß ist, weil eigentlich niemand von uns in der Schule jemals Esperanto gelernt hat, sondern Englisch ist das Esperanto geworden. Aber wir haben halt gedacht, wo findet eigentlich Sprache statt, aber in der höchst verklausulierten Form? Und das ist halt LinkedIn, wo wir uns alle wahnsinnig viel Mühe geben, so richtig schlau zu sein. Und dabei halt natürlich Komplexität produzieren, obwohl wir es auch in leichter Sprache stattfinden lassen können. Also haben wir eine Übersetzungstool gebaut, was du runterladen kannst, und dann kannst du halt alle den ganzen LinkedIn, jeden einzelnen Post halt in leichte Sprache übersetzen. Und das ist halt wahnsinnig ehrlich. Wir haben dann noch so eine Klartext-Version eingebaut, die halt vielleicht auch die Absicht erkennt, warum du es geschrieben hast, was häufig natürlich sehr narzisstisch ist, und die dir dann halt sagt, warum du das geschrieben hast. Und dann merkt man, sobald man daran kommt und ich kann Rollen verändern, Tonalitäten verändern, ich kann es mit Wissen, Kontexten zusammenbringen, die aber gerade doch nicht da waren, entstehen halt neue Ideen und neue Use Cases, die ich zuvor noch nicht hatte. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn man an Innovation denkt oder wenn man an Technologieentwicklung denkt, dann denken wir immer, ah ja, okay, cool, die Post-its, da hat sich jemand ausgedacht, das wäre ganz gut, wenn ich einen Zettel hätte, den könnte ich irgendwo hinkleben. Ja, Pustekuchen, ja, das war halt, da musste irgendjemand Klebstoff entwickeln für die Weltraumforschung, der sollte super steif sein, das hat aber nicht funktioniert, der war super lapprig. Und dann lag diese Erfindung, die Technologie, halt Jahre rum, bis irgendwie gesagt, ja, wenn der so lapprig ist und der Klebstoff eigentlich so soft, dann kann man den wieder abnehmen und wieder ankleben, abkleben, wieder ankleben. Und dann hattest du auf einmal ein Post-it, ein Tool, was ganze Branchen zusammenhält, wenn es sie nicht gehen würde.
Ja, absolut.
Und das ist, glaube ich, das, wo man halt hin, wo wir sehr viel dafür tun, uns selber, unsere Kolleginnen, unsere Kunden, aber auch die Welt zu inspirieren, zu sagen, wenn wir so Forschungserkenntnisse haben, eine neue Darreichungsform, nämlich eine neue Pipeline entwickelt haben. Mhm. Lass sie doch mal ausprobieren, lass sie doch mal anderen Menschen zur Verfügung stellen, ob die daran Spaß haben, vielleicht inspiriert es sie dazu, etwas Gleiches oder noch Besseres zu tun, weil es so einfach geworden ist und heutzutage jeder, wie gesagt, mit guter Softwareunterstützung und kreativem Potenzial jeder sowas bauen kann.
Du hast eigentlich mit den drei Beispielen ganz wunderbare Beispiele genannt, wie wir es schaffen, aus dieser, wie soll ich sagen, aus diesem selbstgemachten Problem rauszukommen, weil es ja häufig heißt, Werbung unterhält nicht mehr, Werbung langweilt, Werbung nervt. Und so hast du es jetzt, glaube ich, so schön formuliert, dass du gesagt hast, dass wir den Leuten was geben, woran sie Spaß haben. Ja. Was nicht zwangsläufig einfach heißt, wir haben eine Kampagne, die Humor hat, die lustig ist, die dann aber auch wieder weg ist, sondern es gibt eine Interaktion, es gibt irgendeine Art von positiver Experience. Du hast vorhin auch gesagt, das, was uns Menschen zutiefst ausmacht, ist dieser Wunsch, Geschichten zu hören, aufzunehmen, weiterzuerzählen. Vielleicht an der Stelle, falls du das noch nicht gelesen hast, der erzählende Affe oder erzählende Affen, das Buch, auch sehr schön, weil es genau dieses Prinzip hat. Ja. Also ich finde das einen schönen Weg, auch im Sinne, es geht ja letztlich auch um die Frage, welche Rolle spielen Agenturen in Zukunft, in welche Richtung geht es. Ja. Und ich finde, das sind ganz wunderbare Beispiele für einen bisschen innovativeren Einsatz von AI jenseits der Themen, mit denen wir uns gerade sonst so beschäftigen. Ja. Robert, ich danke dir sehr.
Danke.
Total Spaß gemacht in diesem kleinen Podcast-Bus mit dir.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, unbedingt. Danke.
Danke, Kim.